Wir nehmen auf, es ist für uns früh am Morgen, es ist 12.30 Uhr und das ist 8082, der Podcast. Um unsere Hörerinnen und Hörer zu verwirren, heute mal mit dem falschen Intro gestartet. Warum eigentlich nicht? Ist unser Podcast alles. Wir können machen, was wir wollen.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil ich dachte, hä, das ist doch überhaupt gar nicht unsere Musik.
Ja. Ich wollte dich aufwecken hier am frühen Morgen.
Ja, weißt du, so nach dem fünften Espresso das noch zu hören, das.
Wie geht's dir? Alles gut?
Alles so gut, ja. Ja,
wir waren beide loslegen. Im Ausland, wir haben uns verpasst. Ja. Wir waren beide in Belgien mit einem Tag Unterschied. Und so konnten wir wieder alle Themen aufsparen, um sie hier zu besprechen.
Ja, und es ist so einiges unter den Nägeln, was jetzt hier brennt.
Genau. Wie ist das Motto dieses Podcasts, Alex?
Nicht langweilen.
Richtig, wir wollen die Leute nicht langweilen. Und deshalb gehen wir unsere Rubriken hart durch. Für alle, die neu hier dabei sind, dieser Podcast folgt drei Rubriken. Erstens Hörerfeedback, unser Kollektiv und Hörerinnenfeedback. Zweitens, wir reden über ein Wort, was einer mitgebracht hat und uns durch unsere Jugend zurückerinnert. Und drittens sprechen wir über ein Thema, was dann übergleitet in einen ostdeutschen Ort.
Toll. Und jetzt hast du das vierte vergessen.
Der ostdeutsche Ort ist das Bier. Ich wollte das Wort Bier nicht sagen, weil dann die Leute direkt wieder abschalten. Du weißt doch, bei Spotify und so, wenn man sieht, Thema Bier, gehen die Download-Abspielzahlen direkt auf null. Deshalb, es geht um ostdeutsche Kleinstädte, deren Brauereien und deren Leute und was da so passiert und nicht um das Getränk.
Es können auch Mittelstädte und Großstädte sein, aber die sind bisher nicht so oft vorgekommen.
Okay, weil dann gehört ja alles Anheuser-Busch. So, wie langweilen die Leute nicht? Und deshalb Rubrik Nummer 1 und die heißt?
Das Kollektiv.
Das Kollektiv.
Und das auch direkt mit einem passenden Kommentar. Und zwar bitte ich ja immer darum, Danny nämlich nicht, weil er nicht dran glaubt, dass bei Apple Podcasts wir uns natürlich über Rezensionen freuen und vor allen Dingen die Rezensionen ja anderen helfen, auf uns aufmerksam zu werden, beziehungsweise ja, eine gute Empfehlung vielleicht bekommen. Und naja, also, die Rezension hat 5 Sterne. Also es ist also eine gute Rezension.
Wie viele Sterne gibt es maximal?
5.
Immer noch super. Ich frage immer noch mal, vielleicht gibt es ja auch mal 10 und dann ist das nur Durchschnitt.
Allerdings ist da eine gute Portion Ironie, glaube ich, in der Rezension drin. Denn erstens ist die Überschrift hervorragender Laber-Podcast.
Bitte?
Ja, also das, was wir natürlich nicht sind. Und die Rezension heißt, ich teile keine der vorgestellten Erinnerungen, aber die Welt ist groß und wir lernen jeden Tag dazu. Also ich fand es trotzdem sehr lustig und schön.
Ich auch.
Ja. So, dann haben wir noch einen Kommentar tatsächlich auf unserer Website und der Kommentar lautet, ich bin in Brandenburg, Land, aufgewachsen, Baujahr 83 und wohne heute in Zollstock.
Juhu, bester Stadtteil überhaupt.
Ja, wo wart ihr denn da unterwegs in Zollstock? Gegenüber unserer Heimat ist Zollstock doch Luxus, Lachsmiley. Vielleicht könnt ihr das Bild nochmal verlinken. Und jetzt muss man, glaube ich, ein bisschen Kontext liefern für diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, hä, was ist Zollstock? Zollstock ist ein Viertel in Köln. Und wir hatten letztes Mal erwähnt, dass unser Foto, das wir gemacht haben, das aussieht wie ein Plattenbau im Osten, eigentlich in Köln-Zollstock aufgenommen worden ist. Und von daher, ja, wir freuen uns auch über diesen Kommentar. Und das Bild kann man auf unserem Instagram-Kanal relativ flott finden, weil es nur eins von 2 Fotos mit Menschen drauf ist. Alles andere sind Cover.
Wer hat den Kommentar geschrieben?
Tja, ist gar kein richtiger Name, ist nur eine E-Mail-Adresse.
Ja. Liebe Zollstocker, Zollstockerin. Also, Geheimnis, wo ist das Foto aufgemacht worden? Vorgebirgstraße, Parallelstraße ist die Bauerbankstraße. Und die einfach durchgehen und du wirst irgendwann einen Hinterhof entdecken, wo genau diese schönen braunen Bauten stehen.
Ja, und dann haben wir noch eine E-Mail bekommen von Ernest. Und zwar, Moinsen, höre gerade Teil 22. Wie findet ihr Ottokar für heutige Leser? Kommt die Frage. Und dann kommt auch noch mal eine Nachfrage, ob der Wikipedia-Eintrag, den der Ernest verlinkt hat, denn der richtige Ottokar wäre, nämlich Otto Häuser. Das ist richtig, Otto Häuser ist der Autor von Ottokar Dommer Und von daher ist es der richtige Wikipedia-Eintrag zu dem Autor. Und dann kommt noch eine weitere Frage von Ernest. Habt ihr einen Tipp zum Einstieg in das Otto-Versum? Danke für eure Ostologie. So long and thanks for all the fish. Aber eine Ostologie ist ja auch geil. Das ist immer ein geiler Begriff.
Du bist Ostologe.
Ostologe. Das werde ich dann bei mir im LinkedIn-Profil dann reinschreiben. Ich bin Ostologe. Ja, möchtest du was dazu sagen? Ottokar war ja bei dir ja nicht so
Nein, du hast es mir vorgestellt. Ich kannte ihn ja nicht. Ne? Es war mir kein Begriff. Und jetzt.
Also auf die Frage, Ernest, ob ich Ottokar für heute empfehlen würde, ja, würde ich auf jeden Fall. Es gibt ja teilweise auch neuere Sachen, also die in den 90ern auch geschrieben worden sind. Das heißt, also da ist nicht nur, ich sage jetzt mal so, DDR-Kenntnis nötig, sondern auch das, was sozusagen auch heute, glaube ich, spannend und lustig wäre, kann man dort finden. Und tatsächlich gibt es so ein Buch, da sind im Prinzip alle Ottokar-Geschichten auch drinne. Von daher lohnt es sich einfach, das Ding vielleicht mal mindestens mal auszuleihen oder sich am Ende vielleicht auch zu kaufen. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall sehr, sehr lustige Sachen auch lesen. Vor allen Dingen, weil sie meistens eher kürzer sind, sodass man da also schnell reinkommen kann. Ja, sehr das gut. War's an Kommentaren.
Wir haben Audiokommentare noch, aber vorher muss ich eine Rüge aussprechen. So, liebe Kommentatorinnen, für euch auch ist die Sommerpause vorbei. Wir haben 28 Millionen Kommentare von Niklas gekriegt, aber wo seid ihr? Dominik, Kerstin, Christiane, Karl, wo seid ihr alle? Die Sommerpause ist auch für euch vorbei. Ihr werdet ab sofort wieder Kommentare eingesendet. Das geht so nicht weiter. Wir sitzen ja auf dem Trockenen. Und als Audiokommentar spielen wir jetzt kurz einen einminütigen Kommentar von Niklas ein und danach reden wir kurz drüber.
Hallo Danny, hallo Alex. Da ihr meine letzten beiden Audiokommentare ja noch gar nicht verarbeitet habt.
Es war Sommerpause.
Habe ich gedacht, nehme ich mir jetzt noch die Chance, um eine Anmerkung zu dem letzten zu machen, da wir ja jetzt schon in Zeiten nach der Bundestagswahl leben und dort man ja sogar gesehen hat, dass bei den Erstwählern tatsächlich nicht die Grünen, sondern die FDP stärkste Kraft geworden ist. Also eine Partei, die ja eben gerade sagt, weniger Staat, mehr auf das Individuum, damit eigentlich eher auf einen Rückzug der Politik besonnen ist. Entsprechend war es auch für mich nochmal so ein Zeichen, vorsichtig damit zu sein, schnell in seinen Urteilen darüber zu sein, wie die Jugend von heute wohl so sein könnte oder Generationen im Allgemeinen.
Danke, Niklas, weil wir wollten auch schon mal spielen, denn der Niklas hat einen langen Kommentar abgegeben, weil er ist ja Polen-Experte, selbstgewordener, fleischgewordener und hat uns zu Görlitz noch ein paar Hard Facts, wie er sagen würde, mitgeteilt und ein bisschen das noch eingeordnet, warum Görlitz eine schöne Stadt ist, außer den Fakten, die wir schon genannt haben. Und diesen Kommentar, weil er jetzt schon 2 Monate alt ist, würde ich einfach hinten dranhängen, den kann man sich am Ende heute anhören. Und dann gibt es einen zweiten Kommentar zu Niklas, auf den sich dieser Kommentar bezog, nämlich die Jugend im Osten, Sozialisierung, Gesellschaft heute. Und den würde ich dann das nächste Mal einfach einspielen. Den besprechen wir dann, weil wir heute ja pickepacke voll sind, wie man sagt. Schieben wir den einfach nochmal, weil der ist ja ein bisschen zeitlos. War jetzt eh schon zu spät nach der Bundestagswahl. Reden wir einfach in der nächsten Folge drüber, Niklas, versprochen.
Ja, und wir erhöhen jetzt sowieso wieder mal ein bisschen den Takt nach dieser ewig langen Sommerpause. Krankheiten und alles, was einen so hier beschäftigt.
Faulheit, du hast die Faulheit vergessen.
Eine der Todsünden.
Ja. Apropos Todsünden, wie kann man denn hier einen Kommentar einschicken? Sag das doch nochmal für alle neuen Hörerinnen.
Ja, also am einfachsten ist es, in unsere Shownotes reinzuschauen. Da ist eine Telefonnummer und diese Telefonnummer könnt ihr dann für Telegram, Signal, WhatsApp nutzen und uns dort direkt einen Audiokommentar schicken. Wir freuen uns sehr. Habt keine Sorge, keine Angst. Das geht ganz, ganz einfach. Wir freuen uns sehr und natürlich auch alle HörerInnen.
Genau. Und letzter Aufruf, bevor das Kollektiv beendet ist und wir direkt zur ersten spannenden Rubrik das Wort übergehen. Aufruf. 2 Stück von mir, ganz wichtig. Erstens, ich bin mir ganz sicher, ich habe 2 Kühlschrankmagnete nicht verschickt, die ich hätte verschicken sollen. Wer also keinen bekommen hat, bitte schickt nochmal eine E-Mail, ihr kriegt einen. Ich habe 2 Adressen verbummelt, ganz sicher. Ihr habt keine bekommen, es tut mir sehr leid und ihr kriegt dafür 2. Nein, 10. Ich schicke euch 100 Magneten. Gebt mir eure Adresse nochmal. Zweitens, wir haben ja eine Spezialfolge, die 25. Folge geplant, wo wir ausschließlich über eure Wörter sprechen, die an wie wir uns erinnern sollen, die ihr uns mitbringt. Das heißt, wir haben schon ein paar bekommen, ich glaube so 10, 15 Stück. Schickt uns weiter Wörter, über die wir dann frei assoziieren können, die was mit eurer Ostvergangenheit zu tun haben oder aus dem westdeutschen Blick was erfahren wollen.
Ich bin gespannt.
Das war das Kollektiv und deshalb geht es direkt weiter mit unserer ersten Rubrik. Ich freue mich immer drauf, weil ich sie diesmal mitbringen durfte. Das heißt, ich musste mich thematisch nicht vorbereiten, sondern konnte einfach andere Dinge machen. Und diese Rubrik heißt das Wort. Ich bringe ein Wort mit, wir haben nichts darüber recherchiert, sondern tauschen einfach unsere Erinnerung oder unser heutiges Gefühl dazu aus und wie das Wort uns geprägt hat. Alex, das Wort, was ich heute mitgebracht habe, hat mich in meinem Urlaub eingeholt, vor 1-2 Monaten, dann dachte ich, ah, das musst du mal hier im Podcast besprechen. Und zwar heißt das Wort Luxus.
Luxus? Mhm. Das finde ich irgendwie ein lustiges Wort. Ja, weil Luxus etwas ist, was ich erstmal überhaupt so gar nicht mit dem Osten identifiziere. Das ist meine erste Idee dazu, tatsächlich. Ja, ansonsten, Luxus ist für mich immer irgendwie so Reichtum, Schönheit, Gold. Das sind immer so die ersten Sachen, an die ich denke. Oder beziehungsweise, was mich immer früher so begleitet hat, was so mit Luxus zu tun hat. Und dann hat sich das aber über die Zeit hinweg schon so ein bisschen geändert. Gab dann halt so die Idee, dass Luxus hier etwas ist, dass man zum Beispiel Zeit hat. Ne, also Bequemlichkeit, also so Sachen, die man sich tatsächlich auch kaufen kann. Und dann gibt es natürlich immer so noch dieses Pseudophilosophische, ne? Also Luxus ist, wenn man gesund ist und also diese ganzen Sachen, die also im Grunde genommen gar nicht mehr was Materielles letztlich sind, sondern also eher was mit Lebensglück zu tun haben, im wahrsten Sinne des Wortes, also dass es Glück ist, wenn man es hat. Ja. Aber wie bist du auf Luxus gekommen?
Folgende Situation trug sich zu. Und es hat sich danach haben wir den ganzen Abend beim Freund und ich drüber geredet. Und zwar waren wir in Hamburg zum Kurztrip, wie man das heutzutage so macht, wenn man nirgendwo anders hinfahren kann. Und ich habe überraschenderweise uns ein Zimmer im Westend gebucht in Hamburg. Das ist das Hotel über der Elbphilharmonie. So ein Studio, ne? So mit so ganz vielen Fenstern kommst du rein. Das ist einfach spektakulär. Und ich habe gesagt, Marco, wir wollen in der Westen, wir fahren da diesen Aufzug hoch und kommen in dieses Zimmer. Und das Erste, was der Marco sagt, das Allererste, die erste Reaktion ist, oh, das kann ich nicht meiner Mutter erzählen. Und diese Scham vorm Geld ausgeben begleitet mich und ihn, haben festgestellt, schon unser halbes Leben. Weil das, glaube ich, was mit unserer DDR-Sozialisation zu tun haben. Selbst jetzt, wo es uns gut geht, materiell, wir haben beide Geld, so nicht, ich habe kein Geld im Überfluss, ist schon alle noch irgendwann. Aber wir können Geld ausgeben. Aber dennoch schäme ich mich jedes Mal und überlege mir, geht das, lohnt sich das? Hast du da irgendwie noch einen Mehrwert von? Oder ist das, verschwendest du hier Geld? So?
Ich finde gerade Hotelzimmer, das war auch so mein Gedanke, den ich im Kopf hatte, weil ich mit Hotelzimmern auch den Luxus verbinde, den ich mir tatsächlich gönne. Mhm. Und wo ich aber manchmal auch so diese Scham habe, vor allen Dingen, wenn ich wieder auch mit Leuten zusammenkomme, die einfach noch nicht so die Kohle haben, ne? Studenten, Azubis, was auch immer, die vielleicht irgendwann sich das mal leisten können, aber ja, im Prinzip also sich nicht leisten können und wo ich auch immer noch schambehaftet bin, aber gleichzeitig denke, naja, Moment, also ich möchte aber trotzdem also es mir gönnen. Und meine Taktik ist da, das gerne mit anderen dann zu teilen. Also, dass ich dann sage, hey, ich mache das nicht alleine oder so. Und gerade mit dem Hotel, das ist lustig, dass du das auch ansprichst, das habe ich mit meiner Mutter gehabt. Ich habe nämlich meiner Mutter dann immer geschenkt, praktisch das Hotelzimmer, in dem ich auch immer gerne in Berlin immer war. Und das ist auch so ein Luxushotel. Das heißt auch Luxushotel. Also nicht, dass der Name war, sondern also ist die Kategorie, ne, Luxushotel. Ja. Und es war auch ganz lustig, dass meine Mutter ist dann irgendwann über diese Schwelle hinüber. Also für sie war das dann auf einmal gar nicht mehr zu viel, sondern sie hat das total genossen. Erstens, Sohn gibt ihr das aus. Aber das Zweite ist, sie hatte gar keine Vorstellung davon, was wirklich Luxus heißt. Also dieses, dass man zum Beispiel noch alles Mögliche mitnehmen muss. Ne? Also ich sage mal so angefangen bei Zahnbürste oder Seife oder so. Mhm. Meine Mutter war es doch gewöhnt, so ungefähr, wenn man uns also in Urlaub fährt, dann nimmt man alles mit. Mhm. So, aber dass in diesem Hotel alles da ist und selbst das, was man nicht also sieht, dass man das auch noch haben kann. Also dass es einfach alles gibt, mhm. Dass das Luxus ist.
Das ist total interessant, weil ich kenne ja auch mit Urlauben meiner Eltern, dass die Frage dann immer war, muss ich Handtücher mitnehmen?
Ja, genau. Also dieses, und ich habe mir das ja irgendwann auch angewöhnt, dass ich praktisch gar nichts mehr mitnehme, außer das, was ich anziehen möchte. Und der mhm. Rest ist irgendwie so, das kriegt man alles dort. Ne? Also die Also da ist dann Luxus auch natürlich etwas im Überfluss zu haben. Mhm. Und das ist schon etwas, was vor allen Dingen in den letzten Jahren immer mehr wieder bei mir zurückgekommen ist. So, braucht man das? Ne? Also man hat sich das sozusagen gegönnt. Braucht man das? Wie gehe ich damit eigentlich, also für mich jetzt ethisch um? Ne? Also da wird ja vieles dann auch weggeschmissen, ne? Oder also selbst was diese ganzen Seifendöschen angeht, ne? Ich meine, du machst es dann einmal auf für einmal duschen, so und dann ist da das Plastikzeug wird dann, ich sag's mal, weggeworfen. Die Seife ist irgendwie zu 10% nur genutzt worden. Das also geht mir schon mal häufiger durch den Kopf.
Ich ja noch das gute alte DDR-Seifennetz bis heute. Da kommen alle Restseifen rein. Ich habe überlegt. Bei dir klingelt's. Kommt Amazon?
Ja, wahrscheinlich.
Geh mal raus. Ich erzähle so lange den Leuten weiter. So, Alex hat bestimmt was ganz Luxuriöses bekommen. So ein Luxuspaket. Mit ganz vielen kleinen Seifenproben drin. Oder so ganz kleinen Shampoo-Fläschchen. Die er gleich überall in seiner Wohnung verteilt. Um den Luxus seines Lebens zu genießen. Und?
Das ging aber schnell. Das ist wahrscheinlich nur für Nachbarn gewesen. Ich habe gar nicht aufgemacht, sondern ich habe jetzt den Ton ausgemacht. Oh. Das ist halt der Nachteil, wenn man auf einmal mitten in der Woche früh aufnimmt.
Ich finde das total lustig. Erstens, dass du nicht weißt, was ich gerade erzählt habe. Zweitens aber, dass es total in die Situation passt, weil ich mir Gedanken gemacht habe mit Marco in Hamburg, was hat der Ostfaktor, also was hat unsere ostdeutsche Sozialisation damit zu tun? Und du wurdest ja gerade wieder bedient. Durch jemanden, der dir Päckchen nach Hause bringen wollte. Du machst ja nicht mal auf, den Pöbel. Und es geht ja mal, heißt ja mal Servicewüste Ost, ne? Und wir kennen das ja aus dem Osten, dass da der Servicegedanke von Hotel bis über Gewerbe irgendwie anders ist als hier im Westen. Bis heute noch.
Das ist sehr freundlich formuliert.
Genau, freundlich formuliert. Aber ich glaube, meine Eltern und ich auch sind halt nie gewohnt gewesen, uns bedienen zu lassen oder Service in Anspruch zu nehmen, weil es in der DDR irgendwie anders war und auch im Nachwendeosten. Also Beispiel, was mir immer hier in Köln auffällt, keiner meiner bekannten Verwandten wäre jemals auf die Idee gekommen, sich von fremden Leuten die Wohnung putzen zu lassen. Ja, sowas zum Beispiel. Diese alltäglich, was ich jetzt als Luxus beschreiben würde, so sagen, ich komme jemandem, also oder, bestes Beispiel, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, ehe ich mal gesagt habe, oh, ich habe hier drei Hemden, die bringe ich jetzt mal in die Reinigung, kriege die gebügelt und gestärkt zurück. Das hat in meiner Welt nicht existiert, weil ich fand das dekadent, andere Leute meine Hemden bügeln zu lassen. So. Und mein Vater würde es, also ich habe letztens wieder, mein Vater hat diesen Anzug viermal angehabt und gesagt, müssen wir zur Reinigung. Das kostet den richtig Kraft und Überwindung, diesen Anzug für 20 Euro in die Reinigung zu bringen. Hm. Obwohl Geld nicht das Problem ist. Es ist jetzt nicht, dass ne, obwohl der Ostrentier am Westen kriegt es ja nicht, dass er 20 Euro nicht hat. Aber das ist so, das macht man nicht, das gehört sich irgendwie nicht. Das zieht sich da durch als Gedanke. Und das habe ich ja. Irgendwie, ne, dann schließt sich der Kreis zu dem Hotelzimmer in Hamburg, wir machen die Tür auf und das erste Gefühl, was du hast, nicht, oh wie geil, diese Aussicht über den Hamburger Hafen, du siehst den Michel und die ganze Stadt auf einmal ist einfach, sondern, oh, das kannst du keinem erzählen, das ist ein bisschen peinlich. Hm.
Lustigerweise, das mit deinem Vater ist bei meinem Vater genauso gewesen, dass der eigentlich die Kohle hatte, sich zum Beispiel bessere Schuhe zu kaufen, bessere Hosen, bessere Jacken. Und das hat ihn wahnsinnig viel Überwindung gekostet. Und das hat er nur getan, wenn er dann im Urlaub war. Und dann war das irgendwie so, wenn ich im Urlaub bin, dann kann ich mir auch mal was gönnen. Aber er brauchte im Prinzip diesen Rahmen, weil sonst einfach so, sich was Teures zu kaufen, und wir reden jetzt hier nicht von also Chanel oder Louis Vuitton, sondern einfach nur Sachen, die jetzt nicht sofort kaputt gehen, also wenn man die irgendwie dreimal getragen hat. Aber mein Vater fand das einfach auch zu dekadent. Mhm. Und deswegen ist er lieber auch am Ende zum Aldi oder so gegangen, wenn er irgendwie donnerstags, Sonderangebote oder so waren. Und da hat er sich das da geholt. Das hat meine Mutter immer aufgeregt. weil sie hat immer gesagt, billig ist am Ende immer teuer oder so ähnlich, hat sie das gesagt. Und dann hat sich dann immer aufgeregt, dass er total viele Sachen hatte, aber die einfach nur scheiße waren.
Genau, ja. Ich habe irgendwie, um den Schluss nochmal zu kriegen hier, dieses Service-Wüste Ostdeutschland, hab ich nach diesem Hamburg-Besuch, weil mir so präsent geworden ist, nochmal anders beobachtet, weil, glaube ich, bis heute, ne, wenn du in den Osten fährst, sich das immer noch trägt und über Generationen weg, mittlerweile ja die dritte Generation nach der Wende, aber das irgendwie so fest sitzt und ich mir die ganze Zeit frage, liegt das jetzt daran, dass das DDR war und wir alle nichts hatten und alle gleichzeitig nichts hatten so und deshalb irgendwie so Dekadenz verpönt war, wenn jemand gezeigt hat, dass er mehr Geld hatte als andere, weil wir ja keine Vorbilder hatten. Also ich glaube, wenn du jetzt hier im Westen bist, wir orientieren uns ja an unserem Umfeld, in dem wir leben. Aber im Osten, weiß ich noch damals, wir hatten in der Jugend halt alle keine Kohle. Es gab niemanden, der sich die Wohnung hat zu Hause putzen lassen oder der gestärkte Hemden anhatte, weil man es immer zur Reinigung gebracht hat. Ich glaube nicht mal, ob es in Sondershausen, da wo ich herkomme, eine Reinigung gab. Und deshalb man sich gar nicht daran orientiert hat, an diesem materiellen Statussymbol.
Also, oder beziehungsweise, ich hatte ein Erlebnis, ich fange erstmal mit dem an. Das ist tatsächlich erst vor ein paar Tagen gewesen. Da waren wir in einem Brauhaus, war ziemlich voll. Und ich habe da jetzt nicht irgendwie, also für diejenigen, die jetzt noch nie in Köln waren, also man kriegt praktisch immer ein Kölsch hingestellt, bis man irgendwann sagt, ich möchte nicht mehr und einen Deckel auf ein Kölschglas stellt. Wenn man noch kann, genau. Und es war aber so voll, dass also wir gar nicht bedient worden sind, sondern wir waren in der Nähe der Bar und der dicke Köbismann, der dort war, der hat mich gerufen und meinte so Junge, arbeiten. Und hat dann im Prinzip also mich jedes Mal bestellt, damit ich die Kölsches dann zum Tisch bringe von uns. So. Und für den war das irgendwie, er hat das, glaube ich, so ein bisschen als Witz angefangen, aber für ihn war es auch selbstverständlich. Und es stellte sich raus, dass der Leipziger ist. Der ist seit über 30 Jahren in Köln. Ich habe ihn irgendwann mal gefragt, hör mal, aus welcher Ecke der Republik kommst du denn? Und da habe ich so gedacht, also eigentlich ist das unüblich, dass man sozusagen dort arbeitet. Und jetzt komme ich zu dem zweiten, weil du das mit dem Service gesagt hast. Es gibt ja noch so eine, finde ich, nicht eine rein ostdeutsche, aber doch eine sehr ostdeutsche Eigenheit, nämlich sich im Restaurant nicht zu beschweren, wenn irgendwas ist. Mhm. Also ich habe sogar schon mal ein falsches Essen bekommen.
Ich habe da so viele Geschichten in meiner Familie erzählt. Können wir das bitte als neues Wort für 25. Folge oder so nehmen? Weil ich finde, sich nicht zu beschweren, finde ich, sollte eine ganz eigene. Ja, sonst reden wir jetzt noch 4 Stunden. Pass auf, ich schreibe das jetzt auf, sich nicht beschweren oder wir machen das beim nächsten Mal. Das muss einen eigenen Platz kriegen.
Das kommt in unserer Jubiläumsfolge.
Oh, warte, da kann ich dir Sachen erzählen. Ja.
Gut, dann nehme ich das nicht vorweg, aber die Grundidee dieses Nicht-Beschweren hat, glaube ich, auch ein bisschen was damit zu tun, dass im Grunde genommen man ja auch nicht bedient worden ist.
Also, es gibt eine wunderbare Anekdote, die ich kriege immer, ich blasen könnte ich lachen, und zwar haben wir noch so ein Ferienhäuschen, ein Bungalow, den mein Vater gebaut hat am Kyffhäuser, und das ist so eine kleine Siedlung und da gibt es 50 Bungalows, und aber viele davon werden ja verkauft mittlerweile, weil die Leute, die gebaut haben, gibt es nicht mehr. Und jedenfalls aus ganz Deutschland bis nach Holland kommen die Leute und kaufen das Bungalow. Und es gibt jedenfalls so Leute aus Norddeutschland. Und an dieser Siedlung ist so ein ganz kleines Restaurant. Da ist man halt, das ist das Einzige, was es gibt im Umkreis von 20 Kilometern im Wald, im Kyffhäuser. Und da geht man halt essen, so Vereinslokal. So. Und die beschwerten sich halt damals, dass sie das erste Mal dahin kamen und fragten, der ganze Laden war halt leer. Und sie sagten, entschuldigen Sie, wo können wir uns denn hinsetzen? Und dann sagte die Kellner, na, am besten auf dem Arsch. Was typisch thüringisch ist. Und man, ja, irgendwie lustig.
Wobei, aber du das kennst hat ja die Anekdote, also die Beleidigung.
Und ich finde, das ist heute so ein ganz Symbol der Service-Wüste, die für uns auch normal ist.
2006, weil wir wollen, also, als die Fußball-WM in Deutschland war komisch, und Köln ja ein Austragungsort war. Und man hatte so große Angst, dass die Touristen das nicht verstehen würden, wie hier so die Köbis, also die Kellner, so mit den Leuten umgehen, dass die alle eine Schulung bekommen haben mehr Freundlichkeit. Und davon ist auch viel hängen geblieben. Die Sprüche sind nicht mehr so ganz so schlimm, nicht mehr ganz so sexistisch. Aber es ist auf jeden Fall, seitdem ist es ein bisschen anders.
Ich finde das eine hervorragende These und Theorie von dir, dass wir nach Köln gezogen sind, deshalb uns hier wohlfühlen, weil wir hier beschimpft werden in der Kneipe. Das finde ich gut.
Ja, also Thesenbildung können wir.
Und die Ostologen. Ich glaube, das können wir vielleicht noch mal thematisch aufarbeiten, weil was ganz dann noch dazu kommt, deshalb mache ich mir so viel Gedanken dazu, ist natürlich auch das Thema erstens Definition über Arbeit in der DDR, das Arbeiter- und Bauernstaat. Also du warst das, wenn du arbeitest, nicht wenn du gefaulenzt hast. Und gleichzeitig komme ich auch aus einer evangelischen Gegend, Küffhäuser, ne? Sehr evangelisch geprägt mit Arbeit ist für der Weg zu Gott und strebsam, fleißig musst du sein, dass das, glaube ich, auch sehr viel damit zu tun hat, wie wir heute sind.
Und da haben wir, glaube ich, sogar eine gesamtdeutsche Eigenheit dort. Also nicht gesamtdeutsch, aber auf jeden Fall dieser Arbeitseifer und dieser Ethos, der dahinter steckt, der ist, glaube ich, sehr, sehr deutsch und wahrscheinlich auch durch das Evangelische geprägt. Also das fällt mir auch immer wieder auf.
Vor allem hier im katholischen Rheinland ist man schon mehr bling-bling, da macht es den Leuten nicht so aus, ne?
Aber trotzdem viel in die Gesellschaft eingeflossen. Also man merkt das schon, wenn man in so einem Unternehmen arbeitet, das eben sehr international ist. Vielleicht die kleine Anekdote an der Stelle noch, auch wenn das jetzt so ein bisschen wegassoziiert ist. Wir haben griechische Kolleginnen, die uns irgendwann gesagt haben, dass sie diese ganzen Work-Life-Balance-Aktionen nicht verstanden haben, weil sie gesagt haben, dass für sie dieser Aspekt, dass man Arbeit und Leben ausbalanciert, völlig absurd erscheint. Also für sie ist ganz klar, dass das Leben, also das hat immer Priorität 1. Ne? Und jetzt natürlich, einige werden jetzt wahrscheinlich gleich so das Klischee, ja klar, die Griechen sind ja faul und so. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, im Gegenteil. Also die arbeiten ja mehr und länger und so weiter. Also die Statistik spricht da komplett eine andere Sprache. Aber deren Vorstellung, dass Arbeit überhaupt eine wichtige Rolle haben könnte im Leben, also dass das über die Arbeit hinausgeht, also das Geld verdienen, war für die absurd. Und dass wir es dann auch noch ausbalancieren müssen, war für die noch absurder. Also sie haben das lange Zeit einfach nicht verstanden. Also sie mussten, also die haben auch gesagt, diese Initiativen, die bringen bei uns gar nichts, weil man braucht sie nicht. Also niemand würde sich dort sozusagen tot arbeiten und das nicht mitbekommen. Also man arbeitet sich tot und bekommt das dann auch mit und dann hört man damit auf.
Abschließend haben wir die besten Hörerinnen und Hörer, denn ich habe dieses Thema, möchte ich abschließen mit folgendem Buch. Ich habe doch über diese Geschichte gesprochen zum Thema Verschwendung, eine Schnitte Brot aus dem Lesebuch der DDR. Kannst du dich noch erinnern?
Möglich.
Okay. Und guck mal, was ich geschickt bekommen habe.
Du musst es in die Kamera zeigen.
Lesebuch, ein Lesebuch. Der Klasse 3 der DDR.
Ah.
Ich weiß nicht von wem. Wir haben die besten Hörerinnen und Hörer der Welt. Es ist spektakulär. Und deshalb möchte ich abschließend zum Thema Verschwendung diese Geschichte, die ich ja nur noch paraphrasieren konnte, die einmal vorlesen. Interessanterweise, und das fiel mir danach erst ein, zum Thema verklärte Vergangenheit, sie ist viel kürzer, als ich dachte. Denn ich erinnerte mich danach, dass die Geschichte wirklich kurz war und wir aber die Geschichte danach mal besprochen haben. Also es ging gar nicht darum, ne? Also da hieß, wurde die Klasse dann gefragt, ja, wie seht ihr das und bla, und die Lehrerin hat das ausgeschmückt. Genau, und deshalb lest ihr jetzt vor die Geschichte zum Thema Verschwendung und Luxus, was ja unser Thema ist, von früher. Ich muss sie suchen, jetzt ist mein Zettel rausgefallen. Aha, nur eine Schnitte Brot aus dem Lesebuch 3. Unter der Bank liegt Brot. Wem gehört es? Niemand meldet sich. Heike sagt, schade um das Brot. Katrin aber meint, ach, es ist hier nur eine trockene Schnitte. Wirf sie weg. Halt, sagt die Lehrerin. Sie wendet sich an die Schüler und fragt, was sagt ihr dazu? Es ist ganz ruhig in der Klasse. Die Kinder überlegen. Dann meldet sich Carola. Meine Mutter sagt, wir wollen nichts umkommen lassen, auch kein Brot. Wenn ich in der Schule wirklich nicht hungrig bin, soll ich mein Brot wieder mit nach Hause bringen. Die Lehrerin sagt, das ist richtig, Carola. Viele Menschen müssen fleißig sein und fleißig arbeiten, damit wir alle Tage unser Brot haben. Wohin kommen bei euch die Brotreste und Abfälle aus der Küche? Das war die Geschichte.
Sie ist in der Tat kurz.
Ja, ist auch für die zweite Klasse. Ja. Genau, und dann haben wir in der Schule, weiß ich noch, besprochen eben, ne? Dieses, was ich erzählt hatte, mit Brot muss gemacht werden auf dem Acker und dann kommt der Mähdrescher und dann wird Teig draus und so. Genau. Und ich glaube, dass solche Geschichten in die DDR-Situation aus dem Lesebuch der ersten Klasse uns deshalb geprägt haben, dass wir heute noch schamhaft sind, wenn wir mehr Geld ausgeben als nötig.
Wobei ich eine These doch noch mal reinbringen würde, weil in meiner Erinnerung sind, also als du das zum Beispiel mit den Seifennetz da angesprochen hast, da musste ich an meinen Opa denken, in der Sowjetunion, der also obwohl es gar nicht mehr notwendig war, die Seifen immer zusammengeklebt hat. Da gab es sogar extra so ein Stanzding, wo man dann praktisch die Seifen noch irgendwie drauf machen konnte. Der wollte einfach überhaupt nichts verschwenden. Also weil manchmal waren ja die Seifen so klein, dass man die eigentlich gar nicht mehr benutzen konnte. Also hat man die draufgeklebt auf eine komplett neue Seife, was sowohl meine Oma als auch meine Mutter immer sehr aufgeregt hat. Und warum ich diese Anekdote erzähle, ist, das ist natürlich auch so eine typische Nachkriegsgeneration, die ja noch gewohnt ist, also auch einen Mangel zu haben. Und die These, die ich aufstelle, ist, dass möglicherweise in Ostdeutschland und in der DDR das nicht vollständig verschwunden ist.
Durch das fehlende Wirtschaftswunder.
Ja, also oder beziehungsweise auch diese Form von Kommerz und Werbung und Überfluss einfach so bei uns nicht stattgefunden hat in dieser Art und Weise und wir möglicherweise von der Nachkriegsgeneration mehr übernommen haben oder weniger verloren haben. So, das ist sozusagen so der Gedanke dazu.
Das war das Wort. Es war schön. Ich habe mich gefreut, dass wir beide Assoziationen hatten und deshalb geht es direkt weiter. Denn wie ist das Motto dieses Podcasts?
Nicht langweilen.
Wir langweilen unsere Hörerinnen und Hörer nicht und deshalb kommen wir jetzt zum Thema. Das Thema bedeutet, der Alex hat diesmal ein Thema mitgebracht, das er etwas ausrecherchiert und etwas angeschnitten hat und uns darüber erzählen wird. Und ich, da ich nicht weiß, worum es geht, kann dann blöde Nachfragen stellen, in eurem Auftrag.
Ja, sehr schön.
Ich bin gespannt.
Ja, mein Thema ist heute mal vielleicht ein bisschen anders, als man das sonst so kennt. Wir haben ja häufig irgendwie Sachen, die was mit Schule oder Essen oder so zu tun haben. Heute gehen wir in Richtung Kosmetik.
Kosmetik?
Ja, und wenn du an DDR-Kosmetik denkst oder Ostkosmetik, was würde dir da einfallen?
An DDR-Kosmetik erstmal gar nichts, außer, dass meine Mutter früher mal im Delikat oder Intershop irgendwie so teures Duschgel oder so Parfüm gekauft hat, weil sie immer gesagt hat, das würde stinken, das andere oder so. Und es gibt einen typischen Geruch. Meine Mutter sagte immer, es gibt so einen typischen DDR-Parfümgeruch, den wird sie heute noch, quasi heute noch riechen, wie der riecht. Also, obwohl es ihn gar nicht mehr gibt, so. Und das ist, glaube ich, alles, was ich weiß. Zur Kosmetik. Ja.
Na gut.
Ach so, und Creme hier. Wie heißt die Creme? Florena-Creme.
Ah, oh Gott sei Dank. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt ist das Thema kaputt, weil meine These grundsätzlich durch ist. Ja, mein Thema ist tatsächlich Florena.
Echt?
Oh, ja. Und Florena ist ja also nicht nur eine Handcreme, sondern sie wurde auch gerne als Nivea des Ostens bezeichnet.
Mhm. Sah ja auch genauso aus.
Im Prinzip eine Kosmetikmarke. Genau, und warum habe ich mich mit Florena beschäftigt? Ich habe im ZDF eine Doku gesehen, ZDF Zeit, das ist so eine Reihe. Mhm. Und dort hieß es dann die Nivea-Story. Und mir ist aufgefallen, dass dieser ganze Aufbau, also da werden dann so Menschen interviewt, ne, die dann alle erzählen, ja, Nivea kenne ich, war schon bei meiner Oma, bei meiner Mutter und bei mir und bei meinen Kindern und so. Es war halt sozusagen so eine typische Sozialisation. Nivea war sozusagen nicht einfach nur eine Marke, sondern das ist sozusagen schon ein Gattungsbegriff eigentlich für Hautcreme gewesen. Mir ist aber aufgefallen, dass daraus ja, es war halt trotzdem irgendwie eine Westgeschichte. Mhm. Und Florena ist im Prinzip die Nivea-Geschichte des Ostens. Und dass es da auch so einige Parallelen gibt. Und dann habe ich gedacht, das mache ich mal zum Thema und habe ein bisschen was mitgebracht. Woher kommt eigentlich Florena? Ist es überhaupt eine DDR-Marke? Und warum sieht Florena eigentlich genauso aus wie Nivea? Ist es eine Kopie möglicherweise, weil man also im Osten den Westen kopieren wollte? Das waren so Fragezeichen, die ich natürlich auch hatte.
These, das ist wie bei dieser Twix-Werbung. Vor 100 Jahren haben sich, es gab, der eine hieß Florian und der andere Stefan Nivea. Und dann haben sie sich getrennt, kurz vor der Weimarer Republik, und haben zwei konkurrierende Handcremeseifen aufgenommen.
Mal schauen.
Ne? Mal schauen, okay, bin gespannt.
Ich lasse das Fragezeichen mal offen. Aber die Ironie eigentlich bei dieser Reportage vom ZDF war, dass die Leute auf der Straße interviewt haben, mhm, nämlich in Rostock-Warnemünde am Strand. Und haben dort praktisch, also
aber haben in die dann Ostdeutschland, alle rausgeschnitten?
In Ostdeutschland haben sie dann zu Nivea befragt. Und leider werden wir nicht rausfinden, ob die Leute auch Florena angesprochen hatten. Mhm. Es gab aber tatsächlich auch einen Test, da ging es um den Duft. Also man hat da so vier Döschen gemacht, unter anderem also Nivea Florena, aber auch so Darf und noch, mhm, eine andere Marke. Und die Leute sollten anhand des Geruches erkennen, ob das jetzt Nivea ist. Mhm. Geschnitten wurde das in der Reportage natürlich so, dass, ja, also das ist Nivea. Aber vielleicht, so wie deine Mutter das beschrieben hat, würden vielleicht auch viele Florener erkennen, wenn man sozusagen den Ostduft hat. Übrigens, wie viele Leute würden heute noch im Osten so zuerst Florena statt Nivea nennen, wenn man also fragt, nennen Sie mir eine Marke, so, die Ihnen zuerst einfällt. Und es sind immer noch jede
kurze Pause, raten, dass alle mitraten können. 3, 2, 1. Ich sag 65%.
65%. Jetzt bin ich so schlecht in Prozentrechnung, aber es ist auf jeden Fall jede Zehnte nennt Florena als erstes.
Ist aber weniger, als ich dachte.
Es ist weniger. Das hat auch ein bisschen was mit der Geschichte von Florena jetzt zu tun nach der Wende. Früher war es natürlich eine ganz andere Nummer. Ja, und mal so ein bisschen zu der Geschichte von Florena. Also es ist nicht so ganz, wie du es beschrieben hast, mit dass da zwei Brüder sich dann getrennt haben. Tatsächlich ist die Geschichte von Florena echt alt. Also das hat selbst mich überrascht. Also das beginnt bereits im 19. Jahrhundert, also Mitte des 19. Jahrhunderts, und ist von einem Apotheker gegründet worden. Das ist das, was Nivea und Florena auch verbindet. Denn der Gründer von Beiersdorf, das ist ja die Mutterfirma von Nivea, war auch ein Apotheker. So. Aber die Geschichten gehen da aber auch schon wieder auseinander. Begonnen hat es nämlich als Waldheimer Parfümerie- und Toilettenseifenfabrik. Aber die haben unter anderem Düngemittel hergestellt, Schokolade, Tabak, Essig. Also die haben so eben alles, was so chemisch war letztlich, haben die gemacht. Und Waldheim ist also in Ostdeutschland ungefähr so zwischen Leipzig und Dresden, also Mittelsachsen, für diejenigen, die sich fragen, wo Waldheim ist. Ja, und Florena, also praktisch der Name, der kam erst ein bisschen später, weil am Anfang war es eben, wie gesagt, die Waldheimer Parfümerie- und Toilettenseifenfabrik. Richtig bekannt waren sie eigentlich für ihre Zahnseifen. Das ist so, wusste ich auch nicht, das ist so der Vorläufer von Zahnpasta. Fand ich aber süß, dass man das Zahnseife genannt hat.
Gab es auch so kleine Netze früher für die Reste? Wurden die auch in Russland zusammengeklebt?
Das ist eine gute Frage, weiß ich aber nicht. Aber die hatten schon 1897 800 verschiedene Produkte. Also finde ich schon bemerkenswert. Und erst 1920 oder schon kam dann der Markenname Florena auf und war zuerst ein Talkumpuder. Also dafür wurde es als Marke angemeldet im Patentamt. Und das ist ungefähr zeitgleich mit Nivea. Also die sind so zeitlich gar nicht so weit auseinander. Und 28 war bereits Florena ein Markenname, der schon in Europa, Nord-, Südamerika, Südafrika sehr weit verbreitet war und hat auch also diese Marke und diesem Unternehmen in der Weltwirtschaftskrise auch geholfen, auch zu überleben. Also so verbreitet und bekannt war es. Damit beantwortet sich natürlich auch die Frage, ist Florena eigentlich eine DDR-Firma? Nein, ist sie nicht, sondern also hat schon viel, viel früher existiert und ist im Grunde genommen übernommen worden. Und da kommen wir nämlich auch zu diesem interessanten Punkt, nämlich dass nach dem Zweiten Weltkrieg bereits Ende 1945 der Betrieb wieder aufgenommen worden ist. Also da merkt man, wie wichtig solche Sachen auch anscheinend sind. Wir haben ja häufiger jetzt, wenn wir über Biere oder so gesprochen haben und über andere Sachen, merkt man ja, dass nach dem Zweiten Weltkrieg manchmal es schon länger gedauert hat, bevor überhaupt was losging. Und das war dann in der sowjetischen Besatzungszone dann VEB Rosodont Waldheim. Du hast eine Frage oder hast du nur geatmet?
Ich habe nur geatmet. Rosodont klingt wie eine Zahncreme.
Es gibt auch eine Zahncreme oder zu DDR-Zeiten gab es auch eine Zahncreme, die Rosodont hieß. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und dann hat es einen Volksentscheid gegeben. Da habe ich leider nicht mehr genügend Zeit gehabt, das rauszufinden, also wie dieser Volksentscheid lief. Und dieser führte dazu, dass die Besitzer dann entschädigungsfrei enteignet worden sind am 30. Juni 1946. Ja, und die eigentliche Florena-Creme, also so wie wir auch die Nivea-Creme kennen in dieser Dose, diese Handcreme oder wie sie in der DDR hieß, Universal-Creme in der Dose, die gab es dann ab 1955, auch in dieser Aufmachung teilweise, wie wir sie kennen, nämlich 1960 war es dann eine blau-weiße Dose. Und Florena war sehr, sehr bekannt, weil in den 50ern, aber auch 60ern sehr viel Werbung auch in der DDR gemacht worden ist und Florena wirklich wie eine professionelle Marke auch etabliert worden ist. Es war dann auch eine Dachmarke für hunderte von unterschiedlichen Kosmetikprodukten. Es gab sogar den Florena-Mann in den Shownotes, verlinke ich dann auch mal das Video. Es gab Probepackungen, also alles, was man im Grunde genommen sozusagen so sich über Kosmetikwerbung denken könnte, hat auch dort stattgefunden zu DDR-Zeiten. Und so wurde im Grunde genommen Florena als Marke auch den Leuten eingehämmert. Und tatsächlich hat es dann irgendwann auch diesen Status erreicht, also wenn man jetzt mit Historikern spricht, dass Florena dann am Ende zum sogenannten Gattungsbegriff für Kosmetik wurde. Also man hat dann gar nicht mehr über Kosmetik gesprochen, sondern Florena gesagt, so wie wir Tempotaschentuch zum Beispiel sagen, obwohl es natürlich auch andere Zellstofftaschentücher gibt. Ja, und dann natürlich kam die Wende. Und da ist Florena eigentlich eine Erfolgsgeschichte, wenn man das so will.
Gott sei Dank. Ich hätte jetzt gedacht, das war der 91 nach Anivea-Verkauf.
Noch nicht.
Oh Gott.
Und zwar hat die Treuhand relativ früh, schon nach der Wende, unter anderem dem Kombinatsleiter von Florena die Firma übergeben. Das heißt, dort sind dann drei Gesellschafter gewesen, die haben mit viel Investitionen natürlich auch letztlich Florena dann auch aufgebaut. Das heißt, die mussten natürlich sehr, sehr viele Menschen entlassen. Es brauchte auch viel Geld, um also diese Fabrik wieder in sozusagen in diesen Status, also einer modernen Fabrik zu bekommen. Aber Florena ist im Prinzip eine, in die Geschichte, wo sozusagen das nicht irgendwie für eine Marke irgendwie verkauft worden ist, sondern wo man wirklich direkt weitergemacht hat. Und Florena hat auch sehr davon profitiert, dass nach der ersten Welle, wo ja die Ostdeutschen erstmal alle Westprodukte gekauft haben, ganz blind, dass sozusagen, dass praktisch dann wieder zu Ostprodukten gegriffen worden ist, also die man kannte. Und so hatte man dann praktisch eben auch auf Florena zugegriffen. Ja, vielleicht nochmal so. Vielleicht, weil du gerade Beiersdorf-Nivea erwähnt hast. Beiersdorf hat erfolglos prozessiert gegen Florena, also zu DDR-Zeiten noch. Mhm. Zum einen, also weil sie eben die haben das als eine Kopie empfunden, gerade auch, weil die Dose ja blau-weiß war, also dem sehr, sehr ähnlich war. Die Creme sah ja auch so ähnlich aus. Ich glaube, die rochen auch ganz ähnlich. Also die Grundidee, glaube ich, war auch dieselbe. Allerdings haben sie erfolglos prozessiert. Es gab einen Punkt allerdings, Florena durfte nicht mehr im Westen dann verkauft werden. Also Florena war dann die Kosmetikmarke für die sogenannten RGW-Staaten, also das ist der Rat für gegenseitige gegenseitige Wirtschaftshilfe, das ist im Grunde genommen alles so was man als Osteuropa heute so halbwegs beschreiben würde. Und im Nahen Osten wurde Florena auch vertrieben und verkauft und dort auch beworben. Ja, und die Frage ist eigentlich, Florena mit diesem Blau-Weiß, eine Kopie von Nivea, lässt sich auch beantworten. Und zwar gibt es einen Historiker für Produktkommunikation an der Uni Jena. Und dort wird unter anderem natürlich auch über Florena gesprochen in einem Buch. Und es ist so, dass damals, also die Aussage ist, dass die damals gar keine andere Chance hatten. Denn Blau-Weiß hat sich so über Jahrzehnte bei den Menschen in Deutschland eingeprägt für Kosmetik, dass Florena gar keine andere Farbe hätte benutzen können. Mhm. Und Florena war gar nicht die einzige Firma, die es gemacht hat, sondern auch Penaten. Und wenn man jetzt mal durch DM geht, wird man sehen, dass ganz, ganz viele so Kosmetik-Sachen, die jetzt irgendwie für Sicherheit und Wohlfühlgefühl und Vertrauen stehen, blau-weiß haben.
Die ganzen Deodorants auch, ne?
Ja, und deswegen, also war es in dem Sinne gar keine Kopie, sondern wie die Aussage eben war, die konnten gar nicht anders. Mhm. Was ja interessant ist, weil natürlich unter anderem Nivea selber dafür auch mitgesorgt hat, dass eben Blau-Weiß eigentlich dafür steht. Ne? Ja, und 89 hat aber die Firma selber auch schon angefangen, auch Nivea unter anderem mit herzustellen in der Fabrik. Das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe das mal so bei mir geschrieben, ein Band, aber zwei Dosen. Das heißt also, die haben da tatsächlich auch also für Nivea dann letztlich mit produziert. Und so haben die eben auch Kohle verdient. Und mal so ein bisschen so, was die Dimensionen waren, 1990 hat Florena 20 Millionen D-Mark verdient und 2000, also 10 Jahre später, war es dann schon ein Umsatz von 100 Millionen D-Mark. Ja, und jetzt muss man aber dazu sagen, 2002 wurde dann Florena eine 100%ige Tochter der Beiersdorf. Und das Unternehmen und die Fabrik in Waldheim produziert mittlerweile mehr Nivea als Florena-Creme. Und da wird aber auch Eucerin zum Beispiel produziert. Also Waldheim ist im Grunde genommen eine Nivea-Fabrik geworden. Ja, und leider gibt es eben auch die traurige Geschichte, dass Waldheim auch schließen wird. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. So, die Nachrichten sind da so ein bisschen auseinander. Aber die gute Nachricht ist, dass zumindest in der Nähe von Leipzig eine neue Fabrik aufgemacht wird, die viel, viel größer ist. Florena wird dann dort weiterhin auch hergestellt. Die Marke ist noch
größere Nivea-Dosen da gemacht, weil die Fabrik größer ist. Die haben so 2 Meter Durchmesser.
2 Meter Durchmesser. Gibt's ja auch, ne? Gibt's ja alles. Wobei man sagen muss, dass Florena selber natürlich hunderte unterschiedliche Produkte mittlerweile hat, so wie es bei Nivea ja auch ist, ne? Also erstmal für Männer und Frauen, Duschgele, Deodorants und, und. Und es ist so, dass man versucht, auch Florena wegzubekommen von diesem rein als eine ostdeutsche Marke. Man möchte jetzt, damit es sozusagen keine Konkurrenz macht für Nivea, wird das jetzt sozusagen so ein bisschen entwickelt in so eine Art Bio-Richtung. Ja, interessant fand ich noch zum Schluss auch diesen Satz auch von dem Historiker und diesem Forscher, dass lange Zeit auch Florena wirklich genau wie Nivea letztlich eine Identifikationsmarke auch ist. Also dass letztlich viele vor allen Dingen in den 90ern Florena auch gekauft haben, weil sie gesagt haben, das ist meine ostdeutsche Marke. So. Und da gibt es ja noch so ein paar andere Marken, die übrig geblieben sind, die ja auch so noch so ostdeutsch geprägt sind, aber mittlerweile gesamtdeutsch irgendwie vertreten sind. Und es ist tatsächlich auch so, dass mittlerweile Florena im Westen mehr verkauft und mehr Umsatz macht als im Osten. Ja, das ist mein Thema. Ein cremiges Thema heute gewesen.
Cremiger Podcast. Ich finde es ganz spannend. Ich hatte musste gerade dran denken, weil es ja auch irgendwie unser Thema ist, dass, wie nennt man das so, Wutbürger ja echt im Sommer manchmal Probleme haben, Nivea-Creme zu kaufen.
Wieso das denn?
Ich habe letztens einen Podcast gehört, ich leider vergessen, in welchen. Ich versuche mir sowas immer zu merken und dann denke ich, ich könnte es, vergesse es ad hoc. Es gibt zum Beispiel diese Nivea Pride Kollektion. Das ist diese Nivea-Creme, die hat einen Regenbogen drauf. Kennst du die, schon mal gesehen?
Ja, ja, die kenne ich, ja.
Genau. Führt zu folgendem Problem, und ich hätte gerne mal die Statistik von Rossmann oder von DM, dass natürlich Leute, die das ablehnen und auch die Regenbogenfahne quasi als ihr Hassprojekt sehen, in den Zeiten, wo es nur diese Nivea Pride-Dose gibt, die nicht kaufen. Und weil sie jetzt an sich schon schämen würden, damit auch an die Kasse zu gehen, weißt du, weil das so ihrem Weltbild widerstrebt. Und deshalb die dann liegen gelassen wird. Und es gibt halt so Märkte, wie was ich hier in Köln-Zollstock, ist halt sofort ausverkauft, weil Leute das geil finden, auch als Motiv und mit nach Hause nehmen. Und dann gibt es andere Märkte mit dörflichem Charakter möglicherweise oder in ländlichen Regionen oder in bestimmten Stadtteilen, wo die halt wie Blei in den Regalen liegt. Also man könnte sozusagen die Homophobie eigentlich abmessen an den Verkaufszahlen der Nivea Pride Edition. Finde ich mal ganz spannend als Forschungsprojekt.
Wobei man dazu ja erstmal überhaupt wissen muss, dass dieser Regenbogen dann ja im Prinzip irgendwas mit LGBTQI-Kontext.
Das wissen die Leute schon, die das blöd finden.
Aber ja, die das blöd finden, ja. Aber es gibt auch welche, die sagen, oh, schön, ein Regenbogen.
Aber ganz spannend auch, wie man eben die Leute, also was die mal meinen, mit mir wird hier die Meinung aufobtruiert, weil es natürlich ein ganz spannendes Faktor war, auch in diesem Podcast wurde das besprochen, dass die Leute halt gar keine Wahl mehr haben und müssen sich quasi in dem Moment mit diesem Thema auseinandersetzen. Finde ich sehr spannend. Das besprechen wir in Folge Florena Creme 2. Ich gucke gerade, ob es eine Florena Pride Edition gibt, aber ich habe keine gefunden. Liebe Hörerin, habt ihr jemals eine Pride Florena Edition gesehen? Bescheid sagen.
Interessant ist, dass meine Mutter ganz, ganz lange Zeit auch Florena benutzt hat. Und irgendwann wechselte das dann. Aber sie hat in den 90ern hat sie immer auf Florena bestanden. Und irgendwann hat sie dann auf Nivea gewechselt. Das fand ich auch interessant. Aber eben diese Geschichte, ne, irgendwie Nivea, irgendwie, das habe ich in meiner Kindheit gerochen und in meiner Haut gehabt und so. Das können wahrscheinlich viele, die im Westen aufgewachsen sind, werden das wahrscheinlich immer noch irgendwie kennen. Das ist eine Geschichte, die so im Osten eigentlich nicht da ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele trotzdem glauben, dass Nivea bei ihnen immer zu Hause war. Also, dass die so oft erzählt worden ist, das ist so ein bisschen so wie mit der Kettwurst-Geschichte bei dir, ne? Also, dass irgendwann die Nacherzählung viel, viel stärker wirkt als eigentlich die Erinnerung, wie sie mal wirklich war. Dass viele Leute wahrscheinlich auch dadurch, dass es eine blau-weiße Dose ist, dass dort auch das genauso aussieht, die Creme, die Konsistenz, der Geruch so ähnlich ist, dass am Ende die Leute denken, ja, also bei uns, wir hatten immer Nivea. Obwohl man das natürlich nur durch einen Intershop kriegen konnte oder durch Westpakete. Aber die meisten werden Florena bei sich gehabt haben und nichts anderes.
Letzte Frage zu diesem Thema. Was bedeutet es für uns heute? Wir wollen ja immer abschließen mit, was hat es bis heute auf uns für einen Einfluss? Was würdest du sagen? Was ist der Überbau deines Themas für die Jetztzeit?
Na, den Überbau habe ich natürlich angedeutet in der Hinsicht, dass wir so eine Art Kommerzgeschichte haben, die uns immer wieder erzählt wird, obwohl sie im Prinzip nur ein Teil Deutschlands so in dieser Form betrifft. Und dass wir auch, wir haben ähnliche Geschichten, aber die sind manchmal mit zum Beispiel anderen Marken verbunden. Und dass uns das auch so prägt und dass wir vielleicht, wenn wir von Ostalgie zum Beispiel sprechen, und damit gerne so Ostmarken gemacht werden, sowas wie Rotkäppchen-Sekt wird ja immer auch gerne als Beispiel genutzt, dass das vielleicht gar keine Ostalgie ist, sondern das ist einfach, wie häufig schon unser Thema im Podcast ist, das ist unsere Erinnerung. Also das hat überhaupt gar nichts mit Ostalgie zu tun, sondern wenn jetzt die Leute Nivea-Creme kaufen, weil sie das in ihrer Kindheit schon hatten, würde keiner sagen, es ist eine Westalgie. So, aber wenn ich jetzt eine Florena kaufe, weil ich das anders nicht kenne, dann ist es, wird es wahrscheinlich eher gerahmt, ne, das ist ja eine Ostalgie. Du kaufst ja nur Florena, weil du ja ein Ostprodukt kaufen möchtest. Aber eigentlich ist es nur ein Produkt meiner Kindheit. Das ist mit den gleichen Mechanismen in die Köpfe eingehämmert worden, wie ich ja gerade auch im Thema beschrieben habe. Ja. Es war durch Werbung, es ist Marketing und Markenführung in klassischster Weise gemacht worden, auch zu DDR-Zeiten, mit einer Marke, die es ja auch schon viel, viel länger gab, als es die DDR und die BRD überhaupt gab. Und dass es in dieser Art und Weise in die Leute eingehämmert worden ist und dass genau das bei vielen Leuten einfach noch nachwirkt. Und das hat erstmal überhaupt gar nichts mit Ostalgie zu tun, sondern wir greifen nun mal zu den Marken, die wir eben kennen, also die bei uns eine bestimmte Assoziation auslösen sollen.
Ich finde es ganz spannend, weil ich eine ähnliche Gedanken hatte und auch zum Thema Ostalgie, dass aus einer Erinnerung ja eine Marke geworden ist, später Katrin Beiersdorf jetzt als Unterprodukt genommen, ist es ja nicht mehr als eine Marke. Der Rest ist quasi Geschichte. Und ja, und dass vielleicht der Auftrag in der Jetztzeit auch unseres Podcasts eben sein kann, uns von dieser Markenostalgie eben weiter zu trennen und wirklich immer Fokus auf Erinnerungen haben. Ne? Also wieder war ich ein plakatives Beispiel wieder heute für eine kollektive Erinnerung. Aber Schulgarten ist das eben auch, wie, ne, solche Themen oder Ottokar. Dass eine echte Ostalgie, wenn man das Wort mal benutzt, eben über Marken und Produkte und Konsumgüter hinausgehen. Und ja. Früher war auch nicht alles schlecht. So. Es gibt auch schlechte Sachen in der DDR, die keine schlechten Markenprodukte oder Politik waren. Sagen wir mal so. Wir haben auch unter anderen Sachen gelitten, die scheiße waren. So, genau. Sehr schön.
Schönes Thema. Ja, vielleicht auch noch zum Abschluss, weil das ja auch der Anfang letztlich von meinem Einstieg war. Letztlich wurde auf ZDF eben die Nivea-Story erzählt. Und es ist im Grunde genommen letztlich perfekte PR für dieses Unternehmen auch. Also es wird ja, also diese Geschichte, die sie auch von Nivea haben wollen, die wird ja manifestiert. Das ist ja nicht irgendwie vor 30 Jahren aufgenommen worden.
Ja, genau, du müsstest eigentlich, also genau, wenn du jetzt sagst, du machst eine gesamtdeutsche Dokumentation, muss ja der Faktor mit Nivea hat die ostdeutsche Firma in den 15 Jahren verklagt, auf Produktrückruf, die haben eigentlich zwangsläufig schon vorkommen, weil das ja die Nivea-Geschichte in einem Teil Deutschlands war.
Ja. Und das ist mir einfach deswegen auch so als Thema in die Schublade gekommen. Weil das häufiger so ist, dass ich merke, es wird immer von Deutschland gesprochen in solchen Dokumentationen, aber es ist so Westdeutschland meistens. Und der Rest, also was in unserer kollektiven Erinnerung gar nicht so verankert ist, wird dort aber wie selbstverständlich gecremt.
Wir werden eingecremt vom Fernsehen, das ist schön.
Ja.
Perfekt. Die Zeit rast, wir wollen die Leute nicht langweilen und deshalb kommen wir zur dritten Rubrik und die ist wie immer Heimatkunde. Wir stellen uns anhand eines Bieres, einer Brauerei aus einem ostdeutschen Ort, die Stadt vor und erzählen etwas, was wir herausgefunden haben und später irgendwann mal mit euch gemeinsam in einem riesigen Bus dorthin zu fahren, zu den schönsten Orten des Ostens.
Also das mit dem Bus, das ist mir jetzt neu.
Wäre doch spektakulär, so ein großer Reisebus. Alle kommen rein. Dominik, Christiane, Kerstin, Lignas, Karl, unsere Gäste, Markus' Mutter, die Kindergärtnerin, alle mit, alle in dem Bus, dann fahren wir alle her. Und alle anderen Tausenden auch noch. So, bist du gespannt, welchen Bierort ich dir heute mitgebracht habe?
Ich bin natürlich immer gespannt.
Ich habe dir einen ganz besonderen Ort mitgebracht, zu dem ich eine persönliche Beziehung habe. Und lange wollte ich ihn schon vorstellen, denn dieser Ort hat zum sogenannten großen Porzer Bürgeramtsstreit 2011 geführt.
Köln-Porz?
Köln-Porz, der große Porzer Bürgeramtsstreit 2011, den meine Familie niemals vergessen wird. Es trug sich zu, dass meine Mutter aus Bad Langensalza, da ist nämlich die Brauerei, die ich dir vorstelle, die gibt es erst seit 2 Jahren, gebürtig nach Köln gezogen ist und wollte sich ummelden. Und kommt aus einem Ort, der heißt Langensalza, so steht es in ihrer Geburtsurkunde. 1956 hat Langensalza allerdings als Heilbad den Vorsatz Bad Langensalza bekommen. Das hatte man aber irgendwie im Strudel der Geschichte vergessen, irgendwie einzutragen. Bedeutete, den Ort Langensalza aus der Geburtsurkunde konnte das Bürgeramt Köln-Porz nicht finden, also meine Mutter auch keinen Ausweis ausstellen. Weil nicht vermerkt war, dass Langensalza Bad Langensalza. Also diesen Ort gab es nicht mehr. Meine Mutter existierte nicht, ihre ganze Vergangenheit war ausgelöscht. Und es war ein großes Hallo. Wie das immer so ist, man Leuten, meine Mutter wollte aber auch Langensalza als Geburtsort eintragen, lass nicht Bad Langensalza, weil sie ja in Langensalza geboren ist. Wie das immer so ist bei Leuten, ne? Man will ja dann nicht irgendwo anders geboren sein, als man geboren ist. Und da gab es einen großen Streit, großes Hallo, großes Palaver und am Ende hat es irgendwie funktioniert.
Und was steht jetzt bei Ihrem
Langensalza Ausweis? Und ich glaube, der Bürgeramtsmitarbeiter hat persönlich das Bad durchgestrichen oder so. Keine Ahnung. Genau, meine gewonnen. Mutter ist dann nämlich geworden, in Bad Langensalza in Thüringen.
Bad Langensalza.
Mhm. Und krasser deshalb kenne ich den Ort ja persönlich, weil wir früher meine Großeltern dort oft besucht haben. Interessanterweise hatten wir nicht so ein ganz enges Verhältnis zu meinen Großeltern, also nicht so ein herzliches, was dazu geführt hat, dass ich Langensalza nie so richtig kennengelernt habe, sondern ich immer nur die Wohnung der Großeltern für so ein paar Stunden sind wir wieder gefahren. Aber meine Großeltern haben direkt an der Stadtmauer in Langensalza gewohnt, weil Bad Langensalza eine fast durchgängig erhaltene Stadtmauer noch hat, was ja sehr selten ist, und eine der größten Altstädte Thürings noch original erhalten. Lohnt sich also eigentlich hinzufahren. Und ich kenne diese Stadtmauer, weil nämlich von der Wohnung meiner Großeltern man damals auf die Stadtmauer geguckt hat. Kurzer Hardfact zu Bad Langensalza. 17.211 Einwohner seit 2020. Spektakuläre Postleitzahl halte ich fest. 99947.
Waren das nicht 6?
Nein. Ebenso spektakulär ist die große Kennzeichenverwirrung der Nachwendezeit. Kennst du das, dass viele ostdeutsche Städte ja ganz viele Autokennzeichen haben? Also Bad Langensalza hat zum Beispiel UH, LSZ und MHL. 3 gültige Kennzeichen für eine Stadt. Wie es dazu gekommen ist, können wir als Thema, ich glaube, es ist manchmal als Thema, wie es dazu eigentlich kommt, dass die ganzen ostdeutschen Städte alle 800 Millionen Kennzeichen haben. Genau, das sind die Hard Facts zu Bad Langensalza. 1811 wurde das Heilbad gegründet und seitdem gibt es spektakulär das Bad Langensalza Brunnenfest. Großes Fest, da ziehen die Leute. Na, aber es ist spektakulär, weil wir sind ja leider ein Podcast, aber es lohnt sich mal, weil man so die Stadtgeschichte. Ich wollte eigentlich Rückgriff. Ich wollte diesen Podcast eigentlich damit füttern. Es gibt zwei spektakuläre Videos auf YouTube. Und zwar das eine ist eine Stadtführung durch Bad Langensalza letztes Jahr in der Corona-Zeit. Ist so eine Frau eine halbe Stunde Rundgang erklärt, die Sehenswürdigkeiten. Total schöne Stadt, total schön restauriert, Aufbau Ost. Mwah, Deluxe. Und es gibt ein Video von 1991, in dem ein alter Mann durch die Stadt läuft und sich beschwert, dass alles hier so runtergekommen ist, so dreckig und alles oll und richtig blöd ist. Und Bad Langensalza sieht aus wie nach dem Krieg. Und diese beiden Videos im Kontrast sind so unfassbar gut zu gucken, weil man da wirklich sieht, wie sich eine Stadt in 30 Jahren verändern kann. Sowohl mental als auch bildlich und optisch. Leider ist es ein Video, also das optisch ist, steht im Vordergrund. Und zweitens, der Mann, der da sehr thüringisch spricht, ist in der Audioqualität dieser alten VHS-Kassette auch so schlecht zu verstehen, dass ich es probiert habe, aber es hätte hier nichts gebracht. Ich werde Ihnen schon noch diese beiden Videos schicken. Guckt euch die beide an, weil sie wirklich so ein schönes Zeitdokument sind. Und so ist es nämlich auch mit dem Brunnenfest. Es gibt ganz viele Videos des Brunnenfestes, schon aus DDR-Zeit mit Schmalfilm Super 8 auf YouTube. Du kannst dir also das Bad Langensalza Brunnenfest angucken, 1982 und letztes Jahr. Und das ist auch schön zu sehen, wie ändern sich die Wagen, die Verkleidung der Leute, die Kostüme, was werfen die Leute von den Autos. Spektakulärer Geschichtsunterricht, der einen da erwartet, wenn man sich dem Thema widmet. Ja, ganz toll, was ich auch fand. Man kann es ja wieder alles googeln und Wikipedia und die Stadtgeschichte. Ganz schön, ich wollte nur einen Fakt rausgreifen. Und zwar, es gibt zwei Buslinien in Bad Langensalza. Und seit 2016 fahren die im Regelbetrieb mit Elektrobussen. Also im Thema Land, und das geht alles nicht, weil alles so schwierig. Bad Langensalza, Elektrobusse. Und bevor wir zum Ende kommen, möchte ich natürlich das Bier vorstellen. Kleiner Hard Fact am Anfang. Kurzer Schnitt. Du kriegst es übrigens noch, das Bier. ich habe von meiner Mutter Flaschen mitbringen lassen. Das Bier, was ich dir vorstelle, ist von einer ganz kleinen Brauerei. Sie nennen sich Drei Türme. Privatbrauerei Schaller Bad Langensalza, und die gibt es erst seit 2019. Und weißt du, als alter Bierkenner, woran man auf Anhieb erkennt, dass das eine ganz kleine Brauerei ist?
Nein.
Unbedruckte Kronkorken. Meistens bunt. Ich finde, man sieht immer, wenn man so unbedruckte, bunte Kronkorken sieht, aha, kleine Brauerei, die können sich nicht mal leisten, eigene Bierdeckel zu produzieren. Also hier diese Kronkorken.
Die Armen, da werde ich jetzt drauf achten.
Ja, super. Wir machen drei Sorten Pilsener Bier, Pale Ale und Schwarzbier. Und der Alexander Schaller ist 1989 geboren, der die Brauerei gegründet hat, jetzt im Nebenerwerb macht und spektakulär ist selber Hobbybrauer gewesen, so wie ich. Hat 2014 angefangen, selber Bier zu brauen. Hat dann festgestellt in Langensalza, wo er auch geboren ist, oh, hier gibt es seit 50 Jahren kein Bier mehr, weil es gab eine Brauerei, die auch dann vom VEB übernommen worden ist, später dann aber nur Bier aus Gotha abgefüllt hat und seit den 60ern gibt es sie quasi gar nicht mehr. Also die wurde dann abgeschafft in DDR-Zeiten schon. Und seitdem hatte Bad Langensalza kein eigenes Bier. Und er hat sich gedacht, okay, ich arbeite hier, ich wohne hier, ich lebe hier, ich bin Hobbybrauer, ich will mein Bier brauen. Hat sich die Brauanlage aufgebaut und jetzt spektakulär hat Günther Lengefeld ins Team geholt und der ist nämlich pensionierter Rentner und er war früher mal Brau- und Malzmeister in dieser DDR-Brauerei. Und den hat er quasi ausgequetscht über alles, was man so wissen muss, über, ne, wie das so geht. Diesen alten Braumeister dieser Brauerei, die es seit 50 Jahren nicht mehr gibt. Und hat dann diese kleine Craft-Bier-Handwerksbrauerei gemacht. Und ich weiß nicht genau, wie viel er braut, aber die Anlagen sind sehr klein. Ich glaube, es sind 250 Liter Gärfässer oder maximal 1000 Liter, also wirklich wenig.
Aber das finde ich eine schöne Geschichte, wo man wieder sieht, dass man redet ja immer so despektierlich über das Land, ne? So als ob da überhaupt nichts passiert. Aber da passiert ja was. Also das ist ja pures Unternehmertum, das ist Heimatliebe, alles, was man so braucht, um was aufzuziehen. Und auch noch generationsübergreifend. Also so nach dem Motto, ja, also da ist der Rentner, der sitzt da jetzt nicht und guckt Fernsehgarten, sondern macht wieder das, was er früher gemacht hat, aber jetzt mit Spaß.
Genau, und ich finde ein schönes Beispiel, wie sich Heimatliebe oder Heimattreue, oder wie man auch das mal nennt, auch projizieren kann in ein liebevolles Produkt und nicht in Hass auf andere Menschen. So, und damit du jetzt siehst, wie klein die Brauerei ist, lese ich jetzt für alle Hörenden vor, wo es das Bier zu kaufen gibt in Bad Langensalza. Es ist das Teegut-Lädchen Bad Langensalza, der Rewe-Markt, der Edeka und Getränkefachmarkt Sagasser. Mehr gibt's nicht. Da kannst du das Bier kaufen.
That's it. Ja.
Ausgeschenkt. Frisch gezapft wird es in Manolo Kaffee Bar & Lounge, Restaurant Ratswaage, Kaffee Klein, Lokal von Frieda, Picobello Pizza Service, Regines Gartenmarkt und Natur pur Naturkostladen.
Reginas Gartenmarkt.
Also ich finde, sollten wir jemals nach Bad Langensalza kommen, wir zusammen gehen wir in Reginas Gartenmarkt und betrinken uns da.
Das fände ich super.
Und wahrscheinlich sagte Gina auch nicht schon wieder solche. Sind Sie auch von diesem Podcast? Gehen Sie bitte. Ja, und was besonders ist, und das ich als alte Hobbybrauer liebe das natürlich sehr, er pasteurisiert sein Bier auch nicht. Also es ist nicht gefiltert, nicht pasteurisiert. Also was man wissen muss, die meisten Industriebiere, also eigentlich 99%, werden nochmal auf 78 Grad nach der Abfüllung hochtemperiert, damit sie pasteurisiert sind und quasi jahrelang halten. Das macht er nicht. Also kaufen, kühl, trinken. Und meine Mama, weil ich war ja selber nicht in Langsalz, sondern meine Mama mit ihrem Bruder, und da habe ich gesagt, Mutti, wie man so sagt, Mutti, bitte bring Bier mit. Und da hat sie uns, Alex, jeweils von allen drei Sorten, jeweils eins mitgebracht. Ist ja, das nicht schön?
Danke, danke, Mutti.
Danke, Mutti. Das war die Rubrik Bier, Ort und Heimatkunde.
Ja, und bevor wir Schluss machen, ich habe ja noch bei Florena eine Sache recherchiert, die fand ich so süß und lustig, nämlich die Kosmetiknamen, die in Florena dann zusammengegangen sind, weil Florena hat ganz viele unterschiedliche Kosmetikhersteller zusammengebracht. Mhm. Und drei davon möchte ich dir einfach vorlesen, weil ich mich dann auch frage, ob die jemals überhaupt noch durchgehalten hätten als Marken. Also das eine ist Episan Zeulenroda, dann Patina Halle.
Was, Patina?
Patina Halle.
Nicht aber, wirklich.
Aber mein absoluter Favorit ist Zitza Zeitz. Und damit.
Entschuldigen Sie, Frau Müller, sind Sie älter geworden? Nein, ich benutze Patina Halle. Die dicke Schichtcreme für die harte, für den harten Arbeitstag im Kalibergbaugebiet Zeulenroda.
Oh Gott. Mit der Zeit gehen Zitzer Zeitz.
Das war 8082, schön, dass ihr da wart. Alex, im Abschluss wie immer eine Frage: Benutzt du eigentlich Parfüm? Bist du so ein Einsprüher? Ja,
ich bin ein Einsprüher, ja.
Ah ja, ich gar nicht. Nee, überhaupt du nicht.
Aber so Deo?
Ja, aber ich habe dieses Geruchlose, das, was nur den Schweiß dann drückt. Ich rieche immer. Wie riecht man eigentlich mehr nach Köln? Ich rieche nach Umgebung. Mach's gut, Alex. Auf Wiedersehen.
Tschüssing, Danny.
Hallo, Danny. Hallo, Alex. Da ihr meine letzten beiden Audiokommentare ja noch gar nicht verarbeitet habt, habe ich gedacht, nehme ich mir jetzt noch die Chance, um eine Anmerkung zu dem letzten zu machen, da wir ja jetzt schon in Zeiten nach der Bundestagswahl leben und dort man ja sogar gesehen hat, dass bei den Erstwählern tatsächlich nicht die Grünen, sondern die FDP stärkste Kraft geworden ist. Also eine Partei, die ja eben gerade sagt, weniger Staat, mehr auf das Individuum, damit eigentlich eher auf einen Rückzug der Politik besonnen ist. Entsprechend, ja, war es auch für mich nochmal so ein Zeichen, vorsichtig damit zu sein, schnell in seinen Urteilen darüber zu sein, wie die Jugend von heute wohl so sein könnte oder Generationen im Allgemeinen.